Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Wir waren letzte Woche in Adelboden. Ich durfte dort Pastor im Hotel sein, das nennt sich Kurpastor. Jeden Abend eine Andacht halten. Und wer schon länger hier jetzt in der Gemeinde ist, der weiß, ich mache in regelmäßigen Abständen Predigten aus dem 1. Petrusbrief. Wir sind jetzt bei Kapitel 2, Vers 3. Da habe ich gedacht, ich könnte jeden Abend ja eine Andacht halten aus dem 1. Petrus. Dann bin ich schon vorbereitet. Aber da fehlte mir noch die Einstiegsandacht. Oder? Wenn man schon eine Reihe macht, sollte man auch mit Vers 1 beginnen. Nun, Vers 1 und 2, das sind Verfasser und Adressat und so. Da habe ich noch keine Predigt geschrieben gehabt. Habe dann in der Woche vor den Ferien diese Andacht so gut ausgearbeitet, dass ich gerade eine Predigt geschrieben habe. Habe die dann abgelegt in einem Ordner. Ich lege ja jede Predigt, die ich halte, mit Datum ab. Da habe ich so geschrieben 2020-00. Dachte mir, ja, ist so etwa in 5 Jahren dann vielleicht mal. Nun, 1,5 Wochen später, darf ich Ihnen sagen, halte ich eine Predigt zum Thema Gott schenkt uns Heil aus 1. Petrus 1, 1 und 2. Also ich staune, wie Gott das so wunderbar führt. Nun, wer eine Bibel dabei hat, den lade ich nun ein, mit mir in diese Notfallpredigt einzusteigen. 1. Petrus 1, 1 und 2. Da steht: Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien, die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Der 1. Petrusbrief, der beschreibt ja, dass Gott uns volles Heil schenkt. Und er beschreibt, was die Konsequenzen, also die praktischen Auswirkungen dieser Rettung sind. Aber ganz am Anfang, da schreibt Petrus ganz einfach mal Petrus. Also dieser Brief beginnt mit dem Wort Petrus. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, wenn man da am Anfang den eigenen Namen schreibt. Das war ganz normal in der damaligen Zeit. Antike Briefkultur. Am Anfang schrieb man den Autor hin, also wer schreibt. Bei uns ist das ja gerade umgekehrt, wir schreiben es am Schluss. Aber stellt euch mal vor, das wäre früher auch am Schluss geschrieben gewesen. Da hätte man die ganze Pergamentrolle oder Papyrusrolle an den Schluss drehen müssen, dann liest man Petrus und dann wieder an den Anfang und ja, das ging halt nicht. Und deshalb schreibt man am Anfang jeweils, wer schreibt, immer, Petrus. Nun, wer ist dieser Petrus? Petrus ist ja ein Dienstname von Jesus gegeben, heißt Fels. Sein Geburtsname war Simon, Erhörung heißt das übersetzt. Und er stammte aus Bethsaida, war verheiratet und wohnte dann aber in Kapernaum. Wer schon mal in Israel war, am See Genezareth, der weiß, Kapernaum, das kann man besuchen und dort gibt es ein Haus, das heißt Haus des Simon und dort soll Simon Petrus gewohnt haben, also natürlich in der Versteinerung unten dran. Ja. Also jedenfalls wohnte Simon Petrus am See Genezareth, das ist auch klar, oder? Er war Fischer, da musste er an einem See wohnen. Und ja, sein Bruder hieß Andreas. Und sein Bruder Andreas war ein Jünger von Johannes dem Täufer. Und als ja, dieser Andreas, der begegnete dort bei Johannes auch einmal Jesus, hörte von Jesus, ging dann nach Hause und sagte seinem Bruder Simon, das musst du unbedingt auch hören, musst mal mitkommen. So stelle ich mir das vor. Und so führte der Andreas Simon zu Jesus. Jesus begegnete dann Simon noch einmal, weil Simon hat den Ruf noch nicht gehört gehabt. Da sagt Jesus zu ihm, folge mir nach. Simon Petrus folgt Jesus nach, wird dann zu einem der wichtigsten Jünger, war beispielsweise einer der wenigen, der bei der Verklärung auf dem Berg dabei war. Vor allem bekannt aber ist von Petrus eine Geschichte als Jünger, die bei der Kreuzigung. Da verleugnet Simon Petrus Jesus 3-mal. Trotzdem wurde er dann zu einem der wichtigsten Personen in der Urgemeinde in Jerusalem nach der Auferstehung und Auffahrt. Pfingstpredigt ist noch bekannt. 3000 Menschen kamen durch Simon Petrus zum Glauben. Also wir sehen, dieser Petrus, der wurde ganz berühmt. Eigentlich aber war es Andreas, der den ersten Impuls gegeben hat, der ihn zu Jesus geführt hat. Ich möchte Sie mal fragen, wer gab denn Ihnen den ersten Impuls? Also wer hat den ersten Schritt getan, dass Sie heute sagen können, ich bin gläubig? Wer war das? Also bei mir waren das vor allem mal meine Eltern. Ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Dann hatte ich viele Sonntagsschullehrer, Jungscharleiter und noch ganz viele weitere Personen. Vielleicht war es bei Ihnen auch ein christliches Elternhaus oder ein gläubiger Ehepartner oder gläubige Geschwister oder vielleicht sogar ein Kind, das Ihnen gesagt hat, von Jesus müssen Sie mal hören. Ich denke hier an eine Person, 75-jährig, habe diesen Mann vor 2 Wochen am Bettag kennengelernt, der saß neben mir und war so begeistert von Jesus. Dann sagte er mir, er sei erst vor 5 Jahren zum Glauben gekommen, mit 70. Also ich schloss dann daraus, dass er jetzt 75 ist. Und der schwärmte und er sagte, weißt du, mein Sohn hat mir gesagt, Papa, du musst dich noch bekehren, sonst gehst du ewig verloren. Nun, so direkt darf man wohl nur in der Familie sein. Also, naja, aber das hat den so angesprochen, der ist heute mit Jesus unterwegs. Ich habe mich so gefreut. Der Impuls vom Sohn. Aber vielleicht war das bei Ihnen auch niemand aus der Familie, sondern eher ein Freund, ein Arbeitskollege, der Sie mal eingeladen hat, vielleicht schon als Kind in die Jungschar, Teenager-Club, in die Jugendgruppe, vielleicht auch später, erst vor wenigen Jahren in 60+, an einen Glaubensgrundkurs, an eine Evangelisation. Und da wurden Sie eingeladen und bewegt von der Botschaft von Jesus. Und vielleicht war das auch jemand, den Sie heute gar nicht mehr kennen. Ein Traktat auf der Straße, ein Buch, Jesus unser Schicksal, das jemand geschenkt hat, vielleicht die Bibel selbst. Oder vielleicht sind Sie einfach im Internet so googeln gegangen und dann plötzlich auf eine Seite gekommen und haben Jesus so kennengelernt. Nun, bei Simon Petrus war es Andreas, der den Impuls gegeben hat. Und wir sehen, das hat bei Simon etwas verändert. Aus einem Menschen, der gar nichts mit Jesus zu tun hatte, wurde ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus Christus. Ja, noch mehr. Aus einem, der dann Jesus ganz fest enttäuscht hat, wurde ein wichtiger Mann in der Gemeinde. Wir sehen also, das Evangelium verändert Menschen. Es verändert Menschen. Das Evangelium sagt uns ja zuerst einmal, dass wir alle durch unsere Sünden seit dem Sündenfall von Gott getrennt sind. Und dass Gott in seiner Heiligkeit unsere Sünden nicht akzeptieren kann. Ja, Gott muss sogar unsere Sünden bestrafen, weil er so heilig ist. Und so steht in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, der ewige Tod. Jesus Christus aber war deshalb bereit, auf diese Erde zu kommen, sündlos zu leben und schuldlos zu sterben, um unsere Sünden vergeben zu können. Jesus starb an meiner Stelle am Kreuz von Golgatha. Am dritten Tag ist Jesus Christus auferstanden und lebt heute, sodass er heute einem jeden Einzelnen ein unglaubliches Angebot machen möchte. Nämlich die Vergebung der Sünden, die uns von Gott trennen und sogar die Gotteskindschaft. Wir dürfen ein Kind Gottes werden. Und das verändert unser Leben total. Wenn wir Jesus als unseren Herrn im Glauben annehmen, dann verändert das unser Leben radikal. Total, ganz. Wie bei Petrus. Es gibt uns eine neue Lebensmöglichkeit. Ich denke hier an ein Extrem beispielsweise. Eines IS-Mörders. Ich habe letztlich die Geschichte von einem IS-Mörder gelesen. Kurz bevor er sein Opfer, ein Christ, hingerichtet hat, gab ihm dieser Christ noch eine Bibel. Dieser Mörder las in dieser Bibel und Gott war dann so gnädig und begegnete ihm im Traum, mehrmals, also Jesus. Das hat sein Leben radikal verändert. Nun, mein Leben wurde nicht so radikal verändert, Gott sei Dank. Ich denke, ihr es auch nicht. Aber Gott verändert unsere Leben, das Evangelium verändert. Und schenkt neue Lebensmöglichkeit. Und so wurde aus Petrus ein Nachfolger von Jesus Christus. Ja, er schreibt hier ein Apostel Jesu Christi. Apostel, was hier gemeint ist, ist ein unwiederholbares, einmaliges Amt der 12 Jünger und Paulus gehörte dann auch noch dazu. Aber Apostel meint eigentlich wirklich Gesandter, Botschafter, also Handlungsbevollmächtigter. Wie wenn jemand heute einen Brief schreibt und dann unten I.A. im Auftrag von. So war Petrus ein Handlungsbevollmächtigter. Und die Lehre dieser Apostel wurde dann die Grundlage der Gemeinde. Wir haben diese Grundlage heute auch in der Bibel, im Neuen Testament. Ich persönlich glaube, dass jedes Buch des Neuen Testaments von einem Apostel selbst ist oder durch einen Apostel beglaubigt wurde. Ich denke hier an das Markus-Evangelium. Da ist ja auch noch Petrus im Hintergrund, der mit Markus unterwegs war. Und so wurde aus einem Menschen wie Simon, der fern von Jesus war, eine Person, ein Nachfolger, von dem wir heute noch lesen dürfen, der uns inspiriertes Wort Gottes mitgeteilt hat. Also Simon Petrus war bereit, für Jesus zu leben. Ja, der Überlieferung zufolge sogar für Jesus am Kreuz zu sterben in Rom. Simon, ein Werkzeug für Jesus. So, nachdem wir nun den Verfasser uns betrachtet haben, steht hier, wer das denn die Empfänger waren. Simon Petrus schreibt hier an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Also Simon Petrus schreibt an die auserwählten Fremdlinge in der Zerstreuung. Zuerst einmal an die Auserwählten. Gott hat sie erwählt. Er hat sie herausgerufen. Es ist ja etwas Wunderbares, wenn man auserwählt sein darf. Oder wenn jemand, Teenager, sich jetzt bewerben für eine Lehrstelle oder jemand Erwachsenes für eine Stelle, neue Stelle, dann bewerben sich da vielleicht noch 10 weitere mit und dann sagt der Arbeitgeber, sie sind auserwählt. Wunderbar, oder? Ich habe die Stelle. Und ich denke hier an meine jetzige Frau Debbie. 4 Milliarden Menschen gibt es, Männer gibt es weltweit. Und sie hat mich auserwählt. Also das ist Glück, oder? Auserwählt zu sein ist wunderbar. Und die Bibel sagt uns, Gott hat uns auserwählt. Grundsätzlich ist es ja so, dass Gott ruft, beruft. Und wir dürfen diesen Ruf annehmen. Gott ruft, also Petrus wurde gerufen. So. Simon Petrus wurde gerufen. Und was hat er getan? Er blieb nicht im Boot sitzen. Er nahm den Ruf dann an. Also die Initiative ging von Gott aus, durch Jesus Christus. Aber der Mensch, Simon, hat diesen Ruf angenommen. Wir lesen an einer Stelle in der Bibel, im Neuen Testament, viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. Und Jesus erzählt diese Geschichte nach einem Gleichnis. Das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Ganz viele wurden eingeladen, aber nur wenige haben die Einladung angenommen. Und diejenigen, die diese Einladung angenommen hatten, bezeichnete Jesus als Auserwählte. Und so darf ich heute Morgen sagen, jeder, der den Ruf Gottes angenommen hat, ist auserwählt. Aber ich möchte gleichzeitig auch sagen, dass die Initiative dabei von Gott ausging. Weil alles Entscheidende hat letztlich Gott den ersten Schritt gemacht. Zum Beispiel bei der Schöpfung von Himmel und Erde. Da war niemand von uns dabei und hat gesagt, so Gott, wäre noch gut, du würdest deine Schöpfung ins Leben rufen. Nein. Oder als Gott Israel erwählte. Abraham, dann Isaac, dann Jakob. Die Initiative ging von Gott aus. Dann wollte Israel einen König. Und Gott berief, also wählte aus, den Saul. Später noch den David. Die Initiative ging von Gott aus. Auch bei den Jüngern. Jesus erwählte sich seine Jünger. Auch bei der Kreuzigung. Jesus Christus, also Gott, hat entschieden, am Kreuz zu sterben. habe das ausgelegt in dieser Woche kurz. 1. Petrus 1, Vers 20 und 21 steht, dass noch bevor Himmel und Erde geschaffen wurden, hat Gott schon sich entschieden, am Kreuz in Jesus für uns zu sterben. So wunderbar ist Gottes Plan. Und dann auch die Wiederkunft, das wird einmal von Gott ausgelöst. Auf seine Initiative hin. Also alles Entscheidende hat Gott den ersten Schritt gemacht. Aber überall, wo ein Mensch mit im Spiel war, musste dieser Mensch reagieren. Gott ging nie am Willen des Menschen vorbei. Er sprach den Willen direkt an. Und so auch wir. Gott ruft uns. Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Es ist an uns, auf diesen Ruf zu reagieren. Wer reagiert hat, darf wissen, ich bin auserwählt. Wunderbar, hier steht an die auserwählten Fremdlinge. Zweitens, es steht hier Fremdlinge, Fremde. Jesus sagte mal, ihr seid nicht von der Welt, aber in der Welt. Paulus schreibt, das Bürgerrecht, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sehen also, als Christen sind wir unterwegs nach Hause. Noch nicht zu Hause. Wir sind Pilger unterwegs nach Hause. Nun, wir sind ganz in dieser Welt. Also ich zumindest bin ganz in dieser Welt. Ich esse Nahrung von dieser Welt. Ich atme Luft in dieser Welt. Ich habe einen Beruf und verdiene Geld in dieser Welt. Völlig in der Welt. Und ich halte mich an die Regeln, an die Konventionen dieser Welt. Vorausgesetzt, sie widersprechen nicht dem Gesetz Gottes, aber ich bin hier in dieser Welt. Und trotzdem habe ich so oft den Eindruck, nicht ganz von dieser Welt zu sein. So manchmal denke ich, oh, bin ich nicht von dieser Welt. Hä? Zum Beispiel bei den Wertmaßstäben. Heute, also ich denke beispielsweise an Abtreibung. Da bin ich sowas von nicht von der Welt, also nicht von der Schweizer Welt. Also ich bin ganz, persönlich ganz gegen Abtreibung. Nicht von der Welt. Oder beim Thema Sterbehilfe, also Euthanasie, aktive Sterbehilfe. Da bin ich nicht von der Welt. Denn ich bin überzeugt, in wenigen Jahren wird die aktive Sterbehilfe in der Schweiz erlaubt sein. Das ist mein persönlicher Eindruck. Ich werde dann in 2,5 Wochen am Vortragsabend noch mehr darüber erzählen, wie sich das entwickelt im Moment. Aber das sehe ich persönlich ganz anders. Ich sehe die Würde der älteren Menschen, die wir schützen müssen. Die Palliativ und so weiter. Und wir nehmen hier den Menschen, älteren Menschen Würde weg, setzen Druck auf sie. Deshalb bin ich hier nicht von der Welt. Oder auch ja, bei vielen anderen Dingen wie Sonntagsarbeit, dass ich da denke, Sonntag dürfen die Läden ruhig zubleiben, kann auch morgen noch einkaufen. Oder gestern. Auch mein Weltbild ist nicht von der Welt. Also heute das Weltbild ist ganz eindeutig materialistisch. Es geht um Geld, Gesundheit, es geht um berufliche Erfolge. Alles innerweltlich, das ist Materialismus. Innerweltlich. Und ich glaube an einen ewigen Gott, unsichtbaren Welt, der in diese Welt hineingreifen kann. Also der Transzendente, der ins Immanente hineingreifen kann. Deshalb glaube ich, dass es mehr gibt als nur diese Welt. Und dass wir, auch wenn wir nicht gesund sind, auch wenn wir keinen beruflichen Erfolg haben, auch wenn wir nicht so viel Geld haben, wir dennoch glücklich sein können. Glückselig. Also mein Weltbild ist nicht von der Welt. Auch ethisch sehe ich so vieles anders. Ich denke hier an Sexualität vor der Ehe. Oder ich denke hier an das Nicht-Abschreiben in der Schule. Noch etwas für die Teenager. Oder nicht abschreiben. Also das ist ja eigentlich jedem klar, dass man das nicht soll. Aber heute habe ich manchmal den Eindruck, es ist so lange okay, bis der Lehrer einem erwischt. Das macht es ja jeder. Also ich habe das selbst erlebt. Das macht fast jeder, wirklich. Da bin ich nicht ganz von der Welt, wenn ich dann unseren Teenagern sage, ihr sollt nicht abschreiben. Ich hatte mal eine Unterrichtsklasse, da haben die mich wirklich gefragt, ganz ernsthaft, ist das wirklich Sünde? Bin nicht von der Welt. Also wir leben in der Fremde und sind Fremdlinge. Und dann das Dritte, was hier noch steht, wir sind verstreut. Wörtlich steht hier Diaspora. Und Diaspora kommt vom Verb Speiro, sehen, aussehen. Und dieses Wort wird ebenfalls benutzt in Apostelgeschichte 8, den Versen 1 bis 4. Dort steht von der Verfolgung der ersten Gemeinde. Und dann heißt es, die aber verstreut wurden, also ausgesät wurden, die verkündigten das Wort Gottes. Also wir werden als Christen in dieser Welt ausgesät, um das Wort Gottes zu verkündigen und um Salz und Licht zu sein. Wir haben einen Auftrag, Salz und Licht sein. Salz hat ja eine bewahrende Wirkung. Es macht etwas angenehm. Hatte auch schon Brot, das nicht gesalzen war. Nicht angenehm. Und so sind wir als Christen in dieser Welt, um die Gesellschaft angenehm zu machen durch unseren Einfluss. Angenehm. Auch sind wir Licht in dieser Welt, um Menschen, die im Dunkeln sind, auf das wahre Licht hinzuweisen. Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Menschen, die den Sinn im Leben nicht finden, auf den wahren Sinn hinzuweisen. Jesus Christus. So sind wir Salz und Licht und unterwegs mit einem besonderen Auftrag. Und ich glaube, wir haben genau den gleichen Auftrag, wie auch Jesus hatte. Jesus sagte kurz bevor er aufgefahren ist zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So, und jetzt empfangt Heiligen Geist. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie hat der Vater Jesus gesandt? In diese Welt, um die Welt zu retten. Wir haben genau den gleichen Auftrag als Gemeinde, als Gläubige. Die Welt zu retten. Klar, es geht nicht darum, dass wir selbst die Welt retten. Aber wir weisen auf den hin, der die Welt retten möchte. Die Botschaft vom Kreuz rettet. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, eben gerettet wird. Diese Botschaft dürfen wir weitergeben. So sind wir also ausgesät mit einem klaren Auftrag, durch Wort und Tat in dieser Welt auf Jesus Christus hinzuweisen. Die Empfänger ausgestreut als Fremdlinge. Nun folgt Vers 2. Da steht, die Gott der Vater ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Der Schluss von Vers 2 ist das, worauf Petrus abzielt. Er ist ja hier im Grußwort. Ganz typisch antikes Briefschreiben. Man hat am Anfang die Empfänger gegrüßt. Was wir heute am Schluss machen mit freundlichen Grüßen oder lieber Gruß oder was auch immer. LG heute, SMS, GLG und so. Das hat man am Anfang geschrieben. Und zwar grüßt hier Petrus mal ganz normal mit Chairo, Gnade. Aber er nimmt auch noch den alttestamentlichen Gruß dazu. Shalom, Friede und Gnade. Und interessant ist, dass er aber vorher noch den Gott beschreibt, von dem er das wünscht. Und hier einen Zusammenhang macht zwischen auserwählte Fremdlinge und dann den Segen, den Gruß. Und er schreibt, der Gott, von dem ich diesen Segen bitte, der hat euch ausersehen. Und dieses Ausersehen worden sein, war auch der Grund, weshalb sie jetzt in der Fremdlinge sind, als Christen. Ausersehen heißt wörtlich Vorherwissen. Vorherwissen. Also Gott hat in seiner Allwissenheit sie vorhergewusst und so ausersehen in seiner Allwissenheit. Und durch dieses Ausersehen worden sein, hat er sie zur Heiligung des Geistes geführt. Das führte in die Heiligung des Geistes. Nun, Heiligung ist ja ein ganz wichtiges Thema in der Bibel. Ich habe vor wenigen Wochen ein Bibelseminar zu diesem Thema gehalten. Möchte das nicht, also kann das nicht mehr in aller Breite ausführen. Aber trotzdem kurz zusammengefasst. Heiligung, Heiligen meint absondern vom Bösen, um ganz Gott zu gehören. Ihm zu dienen, ihm zu gehorchen. Das meint Heiligung. Also Ja zu Jesus und gleichzeitig Nein zur Sünde. Das ist Heiligung. Und Heiligung hat in der Bibel zwei Seiten. Ich muss mal schauen, ob ich eine Münze dabei habe. Oh ja, noch ein Szenny habe ich noch. Der Rest ging für Kaffees in den Ferien drauf. So, diese Münze, die hat zwei Seiten. Und zwei Seiten, und doch ist es eine Münze. Und ob ich jetzt da den Kopf schaue von dieser Person da, vom Zenny, keine Ahnung, wer das ist. Oder ob ich das Zenny betrachte, das mir sagt, es ist 10 Rappen wert. Es hat einfach 10 Rappen wert. Und so ist das auch mit der Heiligung. Zwei Seiten, eine Sache. Und die Heiligung in der Bibel, die ist mal einerseits eine geschenkte Heiligung. Wir wurden heilig gemacht. Man kann das auch persönliche Erweckung nennen. Gott hat uns erweckt. Da haben wir gar nichts dazu beigetragen. Gott hat gesagt, ich habe dich geheiligt. Heilig. So kann Paulus an die Heiligen in Korinth schreiben. Obwohl die Gläubigen in Korinth alles andere als heilig gelebt haben. Aber sie sind dennoch Heilige. Das ist mal die erste Seite. Geschenkte Heiligung. Ich bin heilig. Dann gibt es eine zweite Seite. Die zweite Seite ist die geforderte Heiligung. Gott sagt, ihr sollt heilig leben. Es steht da in Vers 15, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Hui. Da steht, so wie Gott heilig ist, sollen auch wir heilig leben. Also unendlich heilig sollen wir leben. Das heißt, wir sind heilig und sollen nun auch diesem Stand entsprechend leben. Und diese Seite ist ein Prozess. Gott möchte uns durch seinen Geist immer heiliger machen, sodass wir immer angenehmer für Jesus Christus sind, sodass wir immer brauchbarer für ihn werden. Das ist ein Prozess, der dauert bis zu unserem Tod. Da sind wir unterwegs. Unterwegs in der Heiligung. Das Evangelium also lautet, ich muss nichts dazu beitragen, heilig zu sein. Das ist geschenkt. Ich muss nichts dazu beitragen und kann auch nichts dazu beitragen, gerettet zu werden. Aber nun soll ich auch so leben und immer mehr so leben lernen. Mir scheint, dass wir manchmal als Christen diese beiden Seiten auseinandernehmen. Nur noch die eine Seite betonen. Wenn wir aber nur die geforderte Heiligung beachten, dann kann das zum Beispiel zu Freudlosigkeit im Glauben führen. Oder wenn wir immer nur denken, ich muss und muss und muss, ich muss dieses Gesetz noch halten und dann muss ich und muss noch Bibel lesen und beten und in die Gemeinde gehen und ich muss noch und so weiter. Puh. Ich muss und muss, dann kann das sogar zu Werkgerechtigkeit führen. Dass wir glauben, wenn ich das nicht tue, dann habe ich die Rettung nicht mehr. Das ist ganz gefährlich. Es ist ganz wichtig, dass wir die geschenkte Heiligung ebenfalls beachten. Wir sind heilig. Wir haben den Heiligen Geist. Jesus Christus lebt in uns. Ein Geschenk. Aber gleichzeitig müssen wir auch die zweite Seite beachten. Wer nur die geschenkte Heiligung beachtet, dann kann das zu einem Lebensstil führen, der überhaupt nicht gottgemäß ist. Gott wohlgefällig. Es kann dazu führen, dass man Sünden toleriert im Leben und sagt, Gott hat mich ja heilig gemacht, ich kann ja leben, wie ich will. Und das kann dazu führen, dass es zu einem Leben kommt, das Gott überhaupt nicht gefällt. Deshalb, wir wurden gerettet. Wir sind gerettet und wir werden noch vollends gerettet. Und nun sollen wir auch diesem Stand entsprechend leben. Es gehört zusammen. Nicht um gerettet zu werden, leben wir so, wie es Gott gefällt, sondern weil wir gerettet sind, leben wir so. Das verändert. Also ich denke immer wieder, wie wunderbar befreiend ist doch mein Leben als Christ. Ich bin gerettet. Gott hat alles für mich getan. Nun darf ich sogar noch mit Jesus unterwegs sein. Wie wunderbar ist das. Deshalb sollen diese beiden Seiten zusammenbleiben. Es ist die Heiligung des Heiligen Geistes. Und diese Heiligung führt zum Gehorsam. Eigentlich ist das die inhaltliche Beschreibung der Heiligung. Gott zu gehorchen. Und Gehorsam heißt wörtlich darauf hören. Hypakoe, darauf hören. Auf wen sollen wir hören? Auf Gott natürlich. Auf Gott hören. Ich höre In der Regel jeden Morgen auf Gott, indem ich in der Bibel lese. Im Moment lese ich etwa 2 Kapitel am Morgen. Ich möchte etwas schneller vorwärts kommen als im letzten Jahr. Dann lese ich und höre auf Gott. Und dann sollen wir natürlich das, was wir hören, auch tun. Und beim Tun halte ich es so, ich tue einfach das, was ich verstehe in der Bibel. Wisst ihr, ich verstehe noch vieles nicht in diesem Wort der Bibel. Ich habe jetzt 5 Jahre Theologie studiert, habe die Bibel etwa 4 oder 5 Mal durchgelesen, habe 150 oder noch mehr Predigten gehalten, Bibelseminare, und ich verstehe immer noch nicht alles. Aber es spielt auch nicht so eine große Rolle, weil wir das, was wir verstehen, tun können, tun dürfen. Ich habe jetzt eine neue Bibel begonnen zu lesen. Die NGÜ ist jetzt fertig, habe die 150 Psalmen auch noch gelesen und jetzt lese ich eine neue Bibel mit einer neuen Methode. Ihr wisst ja, ich brauche so Methoden, um motiviert zu bleiben. Die neue Methode ist ganz einfach. Alles, was ich wunderbar finde in diesen Kapiteln, unterstreiche ich rot. Die Sünden der Menschen, der Zorn Gottes unterstreiche ich schwarz. Und was ich nicht verstehe, unterstreiche ich blau. Habe ich jetzt mal so festgelegt. Und in jedem Kapitel ist etwas blau. Ich verstehe gewisses nicht. Aber hier halte ich es mit einem Zitat von Mark Twain. Er hat mal gesagt, mich beunruhigen in der Bibel nicht die Stellen, die ich nicht verstehe. Mich beunruhigen in der Bibel die Stellen, die ich verstehe. Ui, so geht es mir auch. Wissen Sie, das, was wir nicht verstehen, das können wir getrost überlesen. Aber dann gibt es noch vieles, das verstehen wir alle. Du sollst deine Feinde lieben. Naja, ich habe keine Feinde. Also soll ich alle anderen lieben? Ui, das ist nicht so einfach. Wir sollen vergeben, wenn uns jemand Unrecht getan hat. Das verstehen wir. Wir sollen uns entschuldigen, aufrichtig um Entschuldigung bitten. Und dann noch mehr, nach der Vergebung kommt auch noch die Versöhnung sogar. So wie Gott uns versöhnt hat, sollen wir untereinander versöhnt leben. Das ist mehr als nur Vergebung. Versöhnung. Ja, das verstehe ich, was das ist. Aber ich möchte es manchmal nicht verstehen. Ganz ehrlich. So sehen wir also, Gehorsam heißt, wir tun das, was wir verstehen. Wir hören auf Gott. Gehorsam ist leider auch als Christen nicht selbstverständlich, weil wir noch zur Sünde hingeneigt sind. Mir gefällt es, zu sündigen. Immer wieder. Es ist so anziehend. Es gibt irgendwie einen Mehrwert im ersten Moment und dann kommt die Rechnung. Aber im ersten Moment, und deshalb sollen wir lernen, gehorsam zu sein und der Sünde immer mehr mit einem Nein zu begegnen. Gehorsam sein. Ganz bewusstes Nein zur Sünde haben. Und dann kommt noch ein wunderbarer letzter Teil. Zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Hier geht es jetzt um die Vergebung der Sünden. Ich denke, gerade dann, wenn es uns nicht gelungen ist, der Sünde mit einem Nein zu begegnen, dürfen wir besonders diesen Versteil in Anspruch nehmen. Die Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Jesus Christus gab sein Leben, sein Blut für uns hin. Er trug die Strafe, die wir hätten tragen müssen. Ist für uns gestorben. Alttestamentlich ist im Blut das Leben. Also Jesus Christus gab sein Blut hin, sein Leben, damit ich leben darf. Nun müssen wir hier noch etwas beachten. Gott ist kein blutrünstiger Gott, der Blut braucht. Das ist manchmal so eine falsche Vorstellung von Gott. Gott braucht Blut, um besänftigt zu werden. Nein, Gott braucht kein Blut. Sondern das Blut zeigt mir, dass ich als Sünder den Tod verdient habe. Deshalb braucht es Blut. Wie ein Tier sterben musste zu alttestamentlicher Zeit, so hätte ich sterben müssen. Jesus Christus starb als letztes, einzigartiges Opfer, damit wir leben können. Das nennt sich Stellvertretung. Und die Besprengung, die hier erwähnt wird, diese Besprengung mit dem Blut, die meint die Reinigung von der Sünde in unserem Leben. Ich sage den Teenagern jeweils, es gibt nur ein Waschmittel, das Sünden reinigen kann von uns. Also das uns von den Sünden reinigen kann. Das Blut Jesu Christi reinigt euch von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut ist das Waschmittel, das mich von jeder Sünde befreit. Jesus vergibt unsere Sünden. Deshalb meint dieser Vers, Gott vergibt uns unsere Sünden. Wir dürfen die Vergebung immer wieder in Anspruch nehmen. Täglich, auch als Christen, brauchen wir Vergebung. Jemand sagte mal, umfallen ist menschlich. Zu sündigen ist leider, leider menschlich, weil uns die Sünde oft Freude macht. Und so sündigen wir immer mal wieder. Umfallen ist menschlich. Aufstehen ist göttlich. Wir dürfen um Vergebung bitten und Jesus hilft uns wieder auf und gibt uns eine neue Lebensmöglichkeit. Aufstehen ist göttlich. Liegen bleiben ist teuflisch. Wer in der Sünde verharrt, weiter sündigt, Sünden toleriert, das ist letztlich Ziel des Teufels. Teuflisch, dass wir in der Sünde liegen bleiben. Umfallen ist menschlich. Aufstehen ist göttlich, liegen bleiben ist teuflisch. Zusammenfassend sehen wir hier in diesem Text, Petrus stellt sich vor als der Autor. Er wurde ein wunderbares Werkzeug Jesu Christi. Und dieser Petrus schreibt an die Fremdlinge, die auserwählt sind und verstreut in, in ganz verschiedene Regionen hier. So wie auch wir in dieser Welt sind. Also die Empfänger sind auch wunderbare Werkzeuge in dieser Welt. Sie sind ausgestreut, um Salz und Licht zu sein. Und dann schreibt Petrus diesen Fremdlingen, dass Gott ihnen Gnade und Frieden geben möchte. Und zwar der Gott, der sie ausersehen hat, zur Heiligung des Geistes, zum Gehorsam. Wir dürfen heilig sein. Nun sollen wir auch heilig leben. Wir sollen Gott gehorchen lernen, immer wie mehr. Aber wir dürfen auch immer wieder daran festhalten, Gott vergibt uns durch sein teuer vergossenes Blut. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich, für uns am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich erwählt hast. Welch Gnade. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam hier in der Fremde weilen dürfen. Und ich bitte dich, hilf du uns als Gemeinde, auch Salz und Licht zu sein, unseren Menschen in Wort und Tat zu dienen, wie du es getan hast. Und ich danke dir auch, dass du uns ausersehen hast zur Heiligung. Du hast uns ganz heilig gemacht. Nun hilf uns auch, in diesem Heil entsprechend zu leben. Ich bitte dich, hilf du uns, gehorsam zu sein. Gerade auch in der nächsten Woche, dort, wo wir etwas verstanden haben. Jesus, hilf du mir, uns so zu leben, wie es dir gefällt. Schenke du die Kraft dazu. Ich bitte dich auch, dass wir immer wieder erkennen dürfen, du möchtest uns vergeben. Diese Vergebung in Anspruch nehmen, die du erwirkt hast. Ich danke dir, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Amen.